bitte.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von mir. Damit wir gleich weiter fortsetzen, geht es auch mit meinen Ausführungen los. Zunächst aber wieder die üblichen wenigen Vorbemerkungen. Sie wissen, dass wir nun seit Anfang dieses Jahres auf IFRS umgesattelt haben. Sie wissen auch, dass wir die Zahlen des Vorjahres anpassen mussten. Das ist geschehen. Wir haben in den ersten Quartalen, insbesondere auch im März, etliches über die Anpassung, den Übergang von HGB auf IFRS vorgestellt, sodass wir hier, glaube ich, an der heutigen Veranstaltung dort nicht mehr darauf zurückkommen müssen. Wir werden also nur noch uns in der Welt von IFRS bewegen. Alle Zahlen, die Sie dort jetzt vorgetragen bekommen und in Ihrem Skript auch vorfinden, sind solche des IFRS. Wenn es Besonderheiten gegeben hat, die sich aus der praktischen Anwendung ergeben haben und die IFRS-Zahlen sind ja nun auch manchmal etwas schwer handhabbar, dann werde ich darauf noch gesondert eingehen. Dieses Bild ist auch nur als Einstieg gedacht, um nochmal Ihnen die sehr erfreuliche Umsatz- und Ergebniszahlen unserer Gruppe per 30.09. vor Augen zu führen. Ich möchte aber jetzt einige Dinge besonders erläutern und zunächst widme ich mich den Umsatzveränderungen zum 30.09. Auch in diesem Jahr haben wir durch die Einbeziehung neu erworbener Gesellschaften einen konsolidierungsbedingten Umsatzanstieg zu verzeichnen. Dieser hauptsächlich die französische SCBA, die wir ja nun im letzten Dezember erworben haben, betreffende Effekt, erklärt jedoch mit rund 28 Millionen Euro nur einen kleinen Teil der gesamten Umsatzverbesserung. Der weit überwiegende Teil des Umsatzanstieges ist, wie Herr Dr. Bethke schon erläutert hat, mit etwa 167 Millionen Euro auf bessere Preise zurückzuführen. Daneben haben höhere Absatzmengen zu einem Umsatzanstieg von fast 9,5, also rund 10 Millionen Euro, geführt. Währungsbedingt sehen Sie dagegen ein leichtes Umsatzminus von 12,5 Millionen Euro. Das liegt daran, dass der US-Dollar in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres im Durchschnitt schwächer notierte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und zur Erinnerung, nach IFRS ist es uns ja nicht mehr möglich, Fremdwährungsumsätze zu Sicherungskursen zu bewerten, wie wir das unter HGB getan haben, sondern wir müssen diese zu Kassakursen einbuchen. Wechselkursänderungen schlagen somit voll auf den Umsatz durch. Da der US-Dollar-Kurs, das wissen Sie, vor allem für den Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, betreiben wir ein aktives, in die Zukunft gerichtetes Währungsmanagement. Wir haben damit in der nun schon seit mehr als 2 Jahren dauernden Phase der Dollarschwäche im Vergleich zu den jeweils aktuellen Kassakursen sehr gute Ergebnisse erzielt. Für das laufende Jahr erwarten wir bei einem Sicherungsvolumen von etwa 480 Millionen Dollar und unter Berücksichtigung von Prämienaufwendungen einen durchschnittlichen Sicherungskurs von 1,15 Dollar je Euro. Damit erreichen wir zwar nicht ganz das günstige Vorjahresniveau, liegen aber immer noch deutlich besser als der durchschnittliche Kassakurs dieses Jahres von bisher 1,26 US-Cent je Euro. Die erwarteten Dollareingänge für 2006 und 2007 sowie das erste Halbjahr 2008 haben wir, wie wir meinen, zu sehr günstigen Konditionen erneut gesichert. Unter Einbeziehung gezahlter Prämien betragen unsere durchschnittlichen Sicherungskurse 1,07, 1,04 bzw. 1,06 US-Dollar je Euro. Dies führt zu positiven Währungsergebnissen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erscheinen und sollte das halten, natürlich auch zu einem Ergebnis plus. Sie alle wissen, dass die von uns abgeschlossenen Optionen nur wirksam bleiben, sofern und solange sich der Währungskurs während der Laufzeit in bestimmten Bandbreiten bewegt. Die oberen Knockout-Werte, bei denen unsere Sicherungen verfallen würden, liegen zurzeit je nach Laufzeit bei zwischen 1,30 und 1,40 US-Dollar je Euro, die unteren Knockout-Werte bei 1,03 bis 1,14 US-Dollar je Euro. Natürlich sehen wir einem Verfall der Sicherungen nicht tatenlos zu, sondern nehmen gegebenenfalls Umstrukturierungen der bestehenden Positionen vor, wozu wir gerade in diesem Jahr wiederholt Anlass hatten. Noch einmal, die hier gezeigten durchschnittlichen Sicherungskurse beinhalten die dafür zusätzlich gezahlten Prämien. Einige Erläuterungen zur Entwicklung unserer Kosten. Der Personalaufwand ist mit 27,5 Millionen Euro bzw. rund 6% sehr deutlich angestiegen. Dieser Anstieg resultiert überwiegend aus einer höheren erwarteten Erfolgsbeteiligung unserer Mitarbeiter für das Jahr 2005. Wir haben die variablen Anteile der Vergütungen vom Vorstand über die Führungskräfte bis hin zu den gewerblichen Arbeitnehmern in den letzten Jahren sukzessive ausgeweitet. Auf diese Weise erreichen wir, dass sich der Personalaufwand in einem gewissen Umfang automatisch an die Ergebnislage des Unternehmens anpasst, was in guten Zeiten natürlich zu entsprechend höheren Zahlungen an die Mitarbeiter führt. Als Unternehmen, das sowohl seine Rentabilität als auch die sozialpolitische Verantwortung für seine Arbeitsplätze im Auge hat, halten wir die so gewonnene Flexibilität des Personalaufwandes für unverzichtbar und werden deshalb die Vergütungsstrukturen weiter in Richtung einer stärkeren Variabilität entwickeln. Bei den Energiekosten schlagen die generellen Preissteigerungen nun auch auf unseren Erdgasbezug durch. Dies führt zu einem Anstieg von rund 19,5 Millionen Euro bzw. gut 20%. Wir versuchen diese Entwicklung durch entsprechende Preisvereinbarungen, aber auch durch andere Formen des Energiebezugs zu begegnen. Ein Beispiel dafür ist das von Herrn Dr. Bethke erwähnte geplante Heizkraftwerk an der Werra. Der Anstieg der Kosten für Ausgangsfrachten ist zu einem wesentlichen Teil mengenbedingt. Daneben hat sich hier jedoch auch die weltweite Verteuerung der Frachtraten niedergeschlagen, der wir uns trotz kostensparender Anpassungsmaßnahmen, Beispiel Einsatz von Containern, nicht völlig entziehen konnten. Allerdings konnte dieser Kostenanstieg weitestgehend durch höhere Preise kompensiert werden. Das Finanzergebnis hat sich nach IFRS in seiner Struktur deutlich verändert. Die Zinserträge lagen per 30. September leicht unter dem Vorjahrswert. Da auch der laufende Zinsaufwand spürbar niedriger ausfiel, hat sich das zahlungswirksame Zinsergebnis verbessert. Daneben weisen wir auch den nicht zahlungswirksamen Aufwand aus der Aufzinsung der bergbaulichen und der Pensionsrückstellungen im Finanzergebnis aus, sodass der Saldo insgesamt, man kann sagen, sogar strukturell negativ ist. Das Finanzergebnis nach IFRS erfasst außerdem die realisierten Gewinne und Verluste aus Wertpapieren und Finanzinvestitionen sowie die Ergebnisseffekte aus der Bewertung bestimmter Wertpapiere zum Marktwert. Beides führte zum 30. September zu spürbar positiven Ergebnisbeiträgen, die deutlich über denen des Vorjahres lagen. Zu unserer Steuersituation. Die Ertragssteuern haben sich im laufenden Jahr deutlich um rund 31,5 auf 76,6 Millionen Euro erhöht. Besonders deutlich ist dabei die laufende Steuerlast im Inland angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der gewerbesteuerliche Verlustvertrag der K+S-Aktiengesellschaft im Vorjahr komplett verbraucht wurde, sodass wir hier nun in der deutschen Gruppe die volle Belastung zu tragen haben. Demgegenüber verfügen wir bei der Körperschaftssteuer noch über Verlustverträge, sodass sich die laufende Belastung hier zurzeit auf die sogenannte Mindeststeuer beschränkt. Gleichwohl führen die verbesserten Ergebnisse natürlich auch hier zu höheren Steuern. Die laufenden ausländischen Ertragssteuern bewegen sich dagegen annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Nach IFRS, das ist mehrfach angeklungen, ist ein umfassender Ansatz latenter Steuern vorzunehmen. Insbesondere müssen wir latente Steuern aus der Nutzung der noch vorhandenen körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge berücksichtigen. Auch hier gilt, je höher der Verbrauch des Verlustvertrages durch gute Ergebnisse, desto höher der latente Steueraufwand. Auch nach Steuern weisen wir ein deutlich besseres Ergebnis aus. Für die Bestimmung des Ergebnisses je Aktie halten wir das bereinigte Ergebnis nach Steuern für das aussagefähigste. Dabei eliminieren wir die Marktwertveränderungen der zur Absicherung künftiger Dollareingänge erworbenen Derivate, die nach IFRS zu jedem Stichtag bekanntlich erfolgswirksam zu erfassen sind und sehr großen Schwankungen unterliegen, was man ja auch sieht, wenn man auf dieses Jahr zurückschaut. Die betreffenden Buchgewinne beliefen sich zum 30. September auf fast 20 Millionen Euro, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr auf rund 13 Millionen Euro. Nach Berücksichtigung der darauf entfallenden latenten Steuerbelastung beträgt das bereinigte Ergebnis nach Steuern zum 30. September 125,8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies eine Verbesserung um rund 46 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie zum 30. September beträgt 2,96 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 1,08 Euro oder gut 57%. Auch der Brutto-Cashflow hat sich im laufenden Jahr weiter verbessert und ist zum 30. September um gut 20 Millionen auf rund 237,5 Millionen Euro gestiegen. Dies schlägt sich auch beim Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nieder, der sich um rund 30 Millionen auf 261 Millionen Euro verbessert hat. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit fiel zum 30. September deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass wir im laufenden Jahr noch keine Akquisitionsausgaben zu verzeichnen hatten, während die Zahlen für 2004 insbesondere die Ausgaben für den Erwerb der restlichen 38% an ESCO beinhalteten. Daneben haben wir, wie schon Herr Dr. Bethke ausgeführt hat, etwas weniger für Investitionen in Sachanlagen ausgegeben. Der verbesserte operative Cashflow sowie die geringeren Mittelabflüsse aus Investitionen und Akquisitionen führt dazu, dass zum 30. September ein freier Cashflow von rund 201 Millionen Euro erwirtschaftet wurde. Unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse aus Finanzierungstätigkeit, die im Wesentlichen die Dividendenausschüttung vom vergangenen Mai beinhalten, hat sich also der Nettofinanzmittelbestand um rund 152 Millionen auf 214 Millionen Euro erhöht. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ein Anstieg um fast 65 Millionen Euro. Hier ist aber der deutliche Hinweis nötig, dass sich diese Zahlen zum Jahresende hin verringern werden, da zum Beispiel die Geldabflüsse für Investitionen traditionell im vierten Quartal besonders hoch sind. Kommen wir nun zur Bilanz der K+S-Gruppe. Hier hat der Übergang zu IFRS, wie Sie wissen, zu einem deutlich höheren Vermögensausweis geführt, insbesondere durch den Ansatz der Marktwerte unserer Derivate, die Aktivierung latenter Steuern, aber auch durch eine partielle Anpassung der Buchwerte des Anlagevermögens. In der Bilanz zum 30. September hat sich der Bestand an Wertpapieren und flüssigen Mitteln gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die hier ausgewiesenen gut 350 Millionen Euro umfassen neben den kurzfristig verfügbaren Zahlungsmitteln, auf die ich bereits im Rahmen der Kapitalflussrechnung eingegangen bin, auch die Mittel bis längerfristigen Geld- und Wertpapieranlagen. Bitte lassen Sie mich nochmals darauf hinweisen, dass saisonal bedingt unsere Liquiditätsposition per September regelmäßig den höchsten Stand aufweist. Das Eigenkapital zum 30. September ist auf 986 Millionen Euro angestiegen. Der Zuwachs um gut 100 Millionen spiegelt im Wesentlichen die Periodenergebnisse des vierten Quartals 2004 sowie das der ersten drei Quartale des laufenden Jahres wider. Bei den Rückstellungen haben sich Verringerungen durch laufende Nettoverbräuche und Zuwächse durch die Aufzinsung langfristiger Positionen in etwa die Waage gehalten. Dass wir hier trotzdem einen Rückgang von rund 40 Millionen auf 596 Millionen Euro zu verzeichnen haben, hängt mit der Ausgliederung bestimmter Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeitverpflichtungen zusammen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir, wie im Vorjahr, nur wenige. Sie haben keine wesentliche Bedeutung und betreffen ausschließlich unsere südamerikanischen Kompo-Gesellschaften, die zur Vermeidung von Wechselkursrisiken überwiegend durch Kredite in lokaler Währung finanziert sind. Meine Damen und Herren, wie bereits erwähnt, haben wir zum 30. September einen Teil unserer Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz ausgegliedert. Wir haben dies über ein mittlerweile sehr gebräuchliches sogenanntes Contractual Trust Agreement, kurz CTA, umgesetzt, bei dem Vermögen an einen Treuhänder übertragen wird. Dieses Vermögen ist dann zweckgebunden zur Deckung von Pensionsverpflichtungen und Altersteilzeitverpflichtungen zu verwenden. Das übertragene Vermögen wird in der IFRS-Bilanz mit den entsprechenden Rückstellungen saldiert. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden nachfolgend auch die Erträge aus dem übertragenen Vermögen mit den Aufwendungen aus den Rückstellungen saldiert. Dies hat aber insgesamt keinen Effekt auf das Nettoergebnis. Zum 30. September haben wir auf diese Weise eine Ausfinanzierung von Pensionsrückstellungen durch Wertpapiere in Höhe von 41 Millionen Euro und eine Ausfinanzierung von Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro vorgenommen. Wie Sie den immer noch beachtlichen Rückstellungsbeträgen in unserer Bilanz entnehmen können, ist dies nur ein erster Schritt. Wir beabsichtigen, diesen Weg weiter fortzusetzen. Des Weiteren, auch das ist angeklungen, haben wir im Oktober ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Aufgrund der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung könnten wir bis zu 10% des Grundkapitals, das sind also 4,25 Millionen Aktien, erwerben. Auf Basis dieser Ermächtigung wollen wir zunächst bis zum Jahresende 1,25 Millionen Aktien zurückkaufen und dann einziehen. Die Ausgaben für diesen Rückkauf werden sich voraussichtlich auf etwa 70 Millionen Euro belaufen. Und so wie das im Augenblick läuft, werden wir das Ziel, diese 1,25 Millionen Aktien in diesem Jahr zurückzuerwerben, auch schaffen. So viel von meiner Seite, Herr Dr. Bethke. Vielleicht noch ein Wort von Ihnen zum Schluss.